Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute eine Frau zu Gast ist, die in ihrem Leben schon viele Fragen gestellt hat, die schon viele Gespräche geführt hat und die heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons Platz nimmt. Die Moderatorin, Journalistin und Autorin Bärbel Schäfer ist da. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Guten Morgen, lieber Marco Schreil.
Ja, liebe Bärbel Schäfer, wir ziehen das jetzt nicht durch mit dem Sie, weil wir uns recht gut kennen. Also sagen wir ganz entspannt du. Bärbel, kannst du beschreiben, wie ein Schaf riecht?
Oh, das riecht so ein bisschen wie feuchte Skisocken, glaube ich, auf der Heizung bei so einem Wetter, was wir jetzt gerade haben. Wenn es kalt ist, naja, was soll ich sagen? Die Witterung rieselt, hagelt, regnet oder scheint auf die Wolle und das hinterlässt auch olfaktorische Spuren. Ich habe es nachher nicht mehr gerochen, die Gummistiefel auf meiner Rückbank, aber alle anderen ja.
Ja, wie schnell lässt es ein Schaf eigentlich zu, dass man ihm so nahe kommt, dass man es riechen kann?
Also das Schaf braucht Zutrauen und braucht Zuversicht und wenn man dann auch genau das ausstrahlt, dann geht das eigentlich recht schnell. Wenn aber der Rest der Herde vom Schäfer zum Beispiel in den Pferch gerufen wird mit einem lauten Freunde, 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 kommt doch mal zu mir, dann stehen sie ja eng beieinander, dann ist das sozusagen Schafe streicheln für Anfänger, weil sie so dicht gedrängt stehen, dass auch du sie streicheln könntest.
Bärbel Schäfer war den Schafen ganz nah, deshalb kann sie über die Schafe sprechen. Sie hat ein Buch über ihre Schaferlebnisse geschrieben. Darüber reden wir. Wir reden natürlich auch über dieses Schild, das sie quasi unter den Arm stecken möchte, dass man es nicht so intensiv lesen kann, wo Talk Queen der 90er draufsteht. Aber wir holen das in der nächsten Stunde mal raus. Bärbel Schäfer ist Moderatorin, Journalistin, Autorin. Bärbel, wir haben gerade schon über die Schafe gesprochen. Wie bist du denn aufs Schaf gekommen? Also ich muss diese Wortfügung natürlich bemühen. Wie ist die Schäfer aufs Schaf gekommen?
Ja, als Autorin habe ich mich in den letzten Jahren mit drei sehr schweren Themen beschäftigt. Dem Thema Trauer nach dem Unfalltod meines Bruders, das Thema Antisemitismus und Holocaust. Wie überlebt man nach Auschwitz? Wie geht das Weiterleben mit meiner über 90-jährigen Freundin Eva Cepeschi? Und das letzte war das Thema Einsamkeit. Und jetzt dachte ich, Marco, ich muss mal raus auf die Weide, denn als Journalisten sprechen wir ja sehr häufig mit Menschen zum Thema Biodiversität, Klimawandel, aber das recherchieren wir eben auch alles immer am Laptop und ich wollte die Jahreszeiten, die regionale Flora und Fauna, all das wieder spüren und merken. Und habe gedacht, meine alte Jugendliebe, wollte ich gerade sagen, eigentlich ist es eine Kinderliebe, zu den Schafen lasse ich so wieder aufleben und kombiniere zwei Dinge. Ich hatte einfach das Gefühl, nach Jahren in Studios mit dicken Kabeln und gepolsterten Wänden und großen Crews, ich muss einfach mal wieder raus in die Natur.
Wie ging der Tag X? Wie ging es los?
Der Tag X fing an mit einer sehr nervösen Mail. Also ich habe ja nicht Harry Styles um ein Duett gebeten, sondern ein Schäfer hier in der Region Frankfurt-Rhein-Main mit großen Autobahnkreuzen, Flugschneisen gebeten, ob ich ihn ein Jahr begleiten darf, mindestens ein Jahr. Und das, was wir ja gerne machen, Fragen stellen, etwas mit anpacken, etwas spüren und das beschreiben, das wollte ich gerne. Und dann sagt er, ja, kommen Sie vorbei, Samstag. Anfang Januar, kalte Temperaturen, 15 Uhr, treffen wir uns bei der Herde. Und dann hat er mir per Google einen Link geschickt. Und da wusste ich ja noch gar nicht, dass auch landwirtschaftliche Wege eingezeigt werden bei Google Maps. Und dann stand ich da und war bereit für ein Abenteuer. Ja, es war ein Aufbruch. Es war die Komfortzone verlassen und mal sehen, was geht in so einem traditionsreichen Beruf, den es ja nun schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, der sich wenig verändert hat, der sich aber natürlich dennoch verändert. Und dann hatten wir unser erstes Date.
Ja, und beschreib das mal. Dann steht die Bärbel Schäfer dort. Und dann ist da ein Schäfer und eine Schafherde und dann ist es ja aber nicht so, wie wenn du ein Fernseh- oder Hörfunkstudio betrittst und dass dann Leute auf dich zukommen und sagen, ach, Sie sind die Moderatorin, ja, schön, Sie kennenzulernen. Mhm. Wie war denn die erste Begegnung?
Ja, das stimmt. Im Studio sind für uns ja immer Abläufe klar und gleich und da hat man als Moderatorin ja auch immer so ein bisschen die Regie mit in der Hand und hier stand ich einem absoluten Endgegner im Smalltalk gegenüber. der natürlich einen Beruf gewählt hat, wo er nicht so ein kommunikatives Rennpferd ist wie wir beide vielleicht. Und es gab sehr viele Minuten des Schweigens. Fiel mir unglaublich schwer, weil sowohl im Radio als auch im Fernsehen muss man ja immer gucken, dass keine allzu langen Pausen entstehen und man muss das überbrücken. Ich habe ihn also lauter Sachen erzählt. Ich glaube, ich habe nachher sogar alte Schaunder-Schaf-Serien zitiert aus lauter Verzweiflung, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich wollte ja auch sehen, habe ich jemanden, mit dem ich im Austausch sein kann über dieses Jahr, um dann darüber zu schreiben. Und da war ich nach der ersten Begegnung etwas skeptisch und dachte, dann können ja über 50 Wochen doch ganz schön lang werden. Aber im Handeln, in den scharfigen und nicht scharfigen Arbeiten, sind wir uns dann doch inhaltlich sehr nahe gekommen.
Das heißt, die Idee ist nicht nur auszuprobieren und es zu machen, um dich mal aus deiner Komfortzone rauszuholen, war nicht nur so allein monolithisch da, sondern die Idee, ein Buch drüber zu schreiben, gab es von Anfang an.
Ja, es gab das so im Hinterkopf und dann wollte ich einfach mich auf diese Reise begeben und schauen, ob genug Material da ist, um auch darüber zu schreiben. Also es ist ja schon eine Herausforderung in einer sich verändernden Welt, in der Großstädte immer mehr Raum brauchen, wir immer mehr versiegeln, immer mehr regionale Pflanzen verschwinden, Vogelschwärme keine Landeplätze mehr haben, zu sagen, ich übe so einen Beruf wie den des Schäfers noch aus in der dritten Generation. Ich lebe diesen Alltag und zu sehen, funktioniert das? Kann ich darüber schreiben, über Biodiversität, über das, was Schafe eben auch leisten, dass sie uns Wärme schenken über ihre Wolle oder eben Nahrung durch das Fleisch? Das hat mich interessiert und daraus sind dann so viele Themen geworden, dass daraus dann tatsächlich eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben entstehen konnte.
Wenn ich ab und an mal sage, du dummes Schaf, ist das berechtigt oder sind Schafe viel schlauer, als wir denken?
Du könntest ihre Friedfertigkeit vielleicht auch feiern oder ihre Liebe auch zu Freundschaft. Schafe haben zum Beispiel BFFs, Best Friends Forever. Schafe sind Supermoms, ja.
Ein ganzes Leben.
Die schließen Freundschaften und du bist ja auch jemand, der die Freundschaft feiert und von daher glaube ich, du bist freundschaftlich mir verbunden wie ein treues Schaf, könntest du zum Beispiel sagen. Die weiblichen Schafe sind natürlich die Supermoms, also ehrlich gesagt, die Mütter regeln alles auf der Weide. Die geben das Weidewissen an die Lämmer weiter. Die Böcke sind, glaube ich, schon ausgelastet damit, dass sie sich nur mit dem Bock selbst beschäftigen müssen. Die können nicht mehr leisten. Nein, sie sind eigentlich die Beamten auch unter den Tieren. Schafe lieben Routine, dann sind sie ruhig und zuverlässig. Und werden eigentlich erst unruhig, so wie Teenager, wenn nichts mehr auf der Weide zu fressen gibt oder bei Teenagern eben nichts mehr im Kühlschrank vorhanden ist.
Sie sind nur nicht schlauer als der Schäfer, habe ich in deinem Buch gelesen. Weil wenn es darum geht, ihr Tinder-Verhalten ausfindig zu machen, ist der Schäfer schlauer.
Ja, also natürlich gibt es sicherlich schlauere Tiere als die Schafe. Mich hat ja einfach interessiert, können wir was von den Schafen lernen? Schafe sind ja einfach auch in einer Gruppe, sie sind soziale Wesen. Wir verkümmern auch, wenn wir uns nicht im Austausch befinden, wenn wir kein Feedback, keine Liebe, keine Sexualität, keine Berührung, keine Anregung bekommen. Und da sind wir uns, glaube ich, ganz ähnlich. Das war die Frage, der ich gefolgt bin.
Ja, und die Frage, um die es mir geht, ist es tatsächlich so, dass der Schäfer am nächsten Morgen wissen will, wer hat hier heute Nacht mit wem?
Ja, der Schäfer ist ja in der Nacht nicht dabei. Der ist kein Wanderschäfer, sondern der baut mobile Zäune auf. Das haben wir, frag mich nicht, wie viele Kilometer ich auf- und abgebaut habe. Und dann markiert er den Bauch der Böcke in der Zeit, in der die Schafe trächtig werden können, mit einer blauen, grünen oder knallroten oder pinken Farbe. Und dann weiß er am nächsten Tag am Hinterteil der Schafe, wenn da ein farblicher Abrieb ist, dass die ein heißes Date hatten. Ohne dass er dabei war. Also die Diskretion lässt er natürlich zu.
Das sagt Bärbel Schäfer, Moderatorin, Journalistin, Autorin, die zu Gast ist im Deutschlandfunk Kultur. Würdest du denn gerne ein Duett mit Harry Styles aufnehmen?
Ich bin so unbegabt, was das Singen angeht. Ich würde, glaube ich, nicht seine Karriere zerstören. Dafür ist er schon zu etabliert. Aber ich hatte Tickets. Er war ja im Sommer auf Tour.
Okay. Bärbel, schön, dass du da bist.
Danke.
Bärbel Schäfer ist Moderatorin, Journalistin, Autorin und zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bärbel, wie naturverbunden bist du denn aufgewachsen?
Ich war ein Vorortkind in einem Mehrfamilienhaus und hinter diesem Mehrfamilienhaus gab es erstmal meterlange Garagendächer und Garagentore, gegen die wir immer schön mit dem Tennisschläger, mit den Fußbällen ballern konnten. Es war eine Nachbarschaft, in der alle Kinder mal draußen waren und abends die Mütter noch gepfiffen haben, wenn wir nach Hause kommen sollten oder die Ansage war, wenn das Licht angeht, kommst nach Hause. Und ansonsten war viel Freiraum. Hinter den Garagendächern war ein kleiner Deich und dann Wälder und ja, noch so unbebautes Vorortgebiet. Meine Mutter ist ja aus der ehemaligen DDR geflüchtet und hatte so einen Wohnschein und dann konnten sich meine jungen Eltern dort eine Dreizimmerwohnung leisten.
Mhm. Mutter aus der ehemaligen DDR geflüchtet, Vater Duschkabinenvertreter, ist das richtig?
Ja, auch glaube ich später Wäschespinnen und Badewannefropfe und hat eher so den norddeutschen Raum mit Duschkabinen versorgt, Duschwänden, Eckeinstieg, naja.
Das heißt, ihr hattet ein tolles Badezimmer?
Eher nicht, erstaunlicherweise. Also es war immer nur wichtig, dass man, das war ein kleines eingebautes Bad und wir hatten auf dem Wannenrand so eine Abtrennung, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war immer sehr wichtig, ja, dass man mit diesem Abzieher diese Duschwand abzieht, damit die Duschwand nicht verkalkt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das ist also eine Tugend, die du in deiner Jugend beigebracht bekommen hast. Was hast du denn aus dieser Zeit?
Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen in Hotels, wenn kein Duschabzieher da ist und ich da einfach die Dusche so verlassen muss.
Das heißt,
das hat also Konsequenzen bis heute.
Das heißt, bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause in Frankfurt ist die Duschwand zumindest immer kalkfrei und immer
sauber. Ja, ich versuche es, aber du weißt, ich wohne mit drei Männern zusammen, die ich Kinder und Ehemann nenne und die sind da immer nicht so konsequent, weil deren Vater natürlich kein Duschkabinenvertreter war. Aber es ist aber auch ein abwesender Vater gewesen. Der war als Handlungsreisender für diese Produkte eben, Handtuchhalter und so weiter, auch 3-4 Tage die Woche unterwegs.
1963 in Bremen geboren ist Bärbel Schäfer. Was haben dir deine Eltern denn so außer dem Duschabzieher noch mit auf den Lebensweg gegeben, was du heute als erwachsene, reife, gestandene Frau noch genau so machst?
Also ich denke sicherlich die Disziplin und Pünktlichkeit, Pflicht zu erfüllen. Von meinem Vater habe ich sicherlich auch das politische Interesse, Themen diskutieren. Von meiner Mutter die Lust auf Sport, Sport zu leben und als Teil des Alltags zu integrieren, mitgenommen. Ich komme aber auch aus einem oft schweigenden Elternhaus. Also ich habe meine Eltern auch nicht immer so erlebt, dass sie in guter Kommunikation waren. Das war mir immer ein Vorbild, das anders zu machen. Also Probleme wurden dann auch nicht immer offen auf den Tisch gelegt. Und das kann ich mich erinnern, dass ich mir das als Kind vorgenommen habe, dass ich dieses erdrückende Schweigen, auch die Generationen schon davor, also wenn wir mit Fragen aus der Schule nach Hause kamen, wie habt ihr euch eigentlich verhalten, als die Nazis an die Macht kamen? Seid ihr armgestreckt mitgelaufen oder, wären meine Großeltern im Widerstand gewesen, hätte ich es, glaube ich, erfahren. Das waren sie natürlich nicht, wie die meisten Deutschen auch nicht. Aber Themen nicht anzusprechen, nicht auf den Tisch zu legen, das ist etwas, was ich auch mitgenommen habe.
Du hast es mitgenommen, sagst du, also ist bei euch zu Hause eine Kultur von jeder darf etwas sagen und dann wird drüber diskutiert? Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, also gemeinsame Mahlzeiten sind sehr wichtig. Nun ist der älteste Sohn ausgezogen und studiert, aber der Rest sozusagen und mit Freunden, die dann da sind, wird sehr viel diskutiert und es ist ein sehr lebendiger Haushalt, in dem einfach auch viel gesprochen wird. Du musst jetzt nicht jeden Abend deine Gefühle auf den Tisch legen, aber du hast auf jeden Fall den Raum und du hast ein Ohr. Nun war das vielleicht auch die Zeit, die 70er Jahre, in denen Eltern nicht unbedingt gefragt haben, so, wie fühlst du dich jetzt? Erziehungsmaßnahmen haben sich ja auch geändert, aber ich denke, bei uns waren Aktivitäten wichtiger, aber weniger, dass sich auch mal hinsetzen und sagen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie geht's dir denn? Hast du etwas, worüber du reden müsstest? Also das weiß ich, dass ich das lange da sehr ungeübt war.
Du bist mit einem jüngeren Bruder aufgewachsen. Warst du gern die große Schwester?
Ja, ich war gerne die große Schwester, aber wie jede große Schwester oder jedes große Geschwisterkind wünscht man sich dann ein noch älteres Geschwisterchen, um auch mal zu fragen, wie geht das denn eigentlich mit sich verabreden und Abitur machen und einen Studienplatz finden, all diese Dinge. Man ist ja immer die Erste, die was beschreitet, aber ich hatte einen großen Beschützerinstinkt für meinen Bruder und wir haben immer die Matratzen. Wir hatten lange Zeit ein Kinderzimmer zusammen und als wir dann in ein kleines Häuschen gezogen sind, hatten wir dann jeder ein eigenes Zimmer. Das fanden unsere Eltern ganz toll, wir aber ganz schlimm und haben jeden Abend unsere Matratzen zueinander gezogen, um immer im gleichen Zimmer übernachten zu können. Also es war ein sehr enges und auch freundschaftliches Verhältnis.
Mhm. Bärbel, nun bist du aber keine große Schwester mehr. Dein Bruder ist vor 10 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben und ich sage das, weil du auch 10 Jahre danach noch in den sozialen Medien an ihn denkst, ihn erwähnst und ich sag's, weil ich es irgendwie so anders erlebt habe, dass Plätze von Menschen, die mir sehr nahe standen, so frei geworden sind und es mir sehr schwer fiel, diese Plätze neu zu vergeben. Du weißt, was ich meine. Gelingt dir das?
Nein, also ich bin jetzt eine verwaiste Schwester und aus unserem gemeinsamen Dialog ist ein Monolog geworden und diesen Platz kann man, glaube ich, nicht besetzen. Also die gemeinsame Erinnerung der Kindheit, er war ja mein einziger Zeuge über den Alltag auch in unserer Familie und den kann man, glaube ich, nicht ersetzen. Trauer bleibt, die verändert sich. Nun war das anders als bei den Menschen, die dir nah sind, ein ganz plötzlicher Abschied. Also man schickt sich noch Nachrichten, SMS-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten hin und her und dann erfährt man ein paar Stunden später durch einen Seelsorger, der mit der Polizei nachts bei dir an der Tür klingelt, was eigentlich passiert ist. Und es blieb keine Zeit für den Abschied. Ich glaube, dieser Schock bleibt einfach und der Ort der Trauer ist wandelbar. Also der sucht sich im Körper einen neuen Platz, aber es bringt auch nichts, an Orte zu fahren, an denen wir gemeinsam Spaß hatten und unglaublich viel gelacht haben oder in Köln lange ja zusammen gearbeitet und produziert haben. Diese Orte sind leer. Es ist für mich eher schmerzhaft, an gemeinsame Orte zu fahren, an denen wir eine gute Zeit hatten oder eine intensive Zeit.
Wie oft fühlst du dich einsam, Bärbel?
Also es war in der Teenagerzeit schlimmer. Da war ich sehr lost und bin stundenlang über irgendwelche Deiche gelaufen und dachte immer nur, wird denn mein Leben mal so werden, wovon ich träume? Also werde ich ankommen mit einem Menschen, wo ich so sein kann und mich zeigen kann, wie ich bin? Und das hat sich ja zum Glück erfüllt durch meinen Mann. Aber all diese random Fragen, die man sich als junger Mensch stellt mit all den Unsicherheiten, da hatte ich eine Lebensphase. Und ich denke, diese Einsamkeit der weniger werdenden Familie, dadurch, dass der Vater auch verstorben ist und der Bruder als enge Bezugsperson, ich habe halt wenig Freunde, aber das sind einfach sehr enge Freunde und mein Bruder war eben auch mit mein bester Freund. Das ist schon immer wieder etwas, wo mich das zwischendurch trifft, aber das ist kein durchgehendes Gefühl von Einsamkeit, also der oder die Einsame will sich ja verknüpfen und kann sich nicht verknüpfen. In diesem Fall geht das nicht, weil mein Gegenüber verstorben ist. Aber ansonsten bin ich sehr gut im Zugang zu Menschen und kann auch gut im Austausch sein mit meinen Gefühlen. Und ich glaube, das gehört dazu, um sich nicht einsam zu fühlen. Es ist keine Einbahnstraße. Also du kannst nicht erwarten, dass dir jemand etwas gibt an Nähe und an Freundschaft, an Liebe, wenn du selbst nicht auch etwas gibst. Und die Tiefe, die man erwartet, muss man, glaube ich, auch selbst ein bisschen mit einbringen. Oder die Offenheit.
Ich möchte das gern von dir intensiver wissen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die einsam sind. Und du dich mit diesem Thema, du hast es angesprochen, ja auch intensiv beschäftigt hast in Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit. Ja. Ist das Heilmittel gegen die Einsamkeit denn automatisch die Zweisamkeit oder gibt es da noch andere Dinge?
Nicht unbedingt. Also du hast recht, die Zahlen steigen. Gerade in Industrieländern, wo Familien nicht mehr vernetzt sind, spricht die WHO von einer richtigen Einsamkeitsepidemie. Andere Länder sind da schon sehr viel weiter. Wir fangen jetzt langsam an, das auch auf dem Schirm zu haben. Also Dänemark, Japan, solche Länder. England zum Beispiel hat ein Ministerium gegen Einsamkeit. Die haben ganz große Projekte und stellen auch Gelder zur Verfügung. Bei uns ist das ja eher auf der kommunalen Ebene. ja, was hilft? Es ist anders, als wenn du dir jetzt die Schulter gebrochen hast und ich sage, hey, soll ich dir mal den Schnürsenkel zumachen? Mhm. Das sieht man und man bekommt vielleicht auch sofort Zuspruch oder Physiotherapie. In diesem Falle habe ich die Erfahrung gemacht mit meiner Begegnung mit der Einsamkeit, dass es einfach sehr viel dramatischer ist, als ich das geahnt habe. Sich nicht vernetzen zu können und durch diesen sozialen Entzug auch eine andere Einschätzung von Menschen zu haben, alles sofort negativ, vielleicht auch persönlich aufzunehmen. Es gibt keine ultimative Lösung. Also wenn ich sage, wollen wir einen Spaziergang machen, willst du meinen Hund haben, dann kann man vielleicht auch mal ein Gespräch knüpfen. Das ist so individuell, es ist schwer, etwas zu sagen. Ich glaube, ein Ehrenamt hilft, man kann gemeinsam vielleicht eine Tätigkeit machen, ohne zu intensiv und zu nah jemandem zu kommen. Aber man kann wieder üben, ins Gespräch zu kommen. Das verkümmert ja. Es ist sehr schambesetzt, das Thema. Es ist tabuisiert. Ich glaube, wir können leichter sagen, ich war mal arbeitslos oder ich habe mal abgetrieben. Als Beispiel jetzt, also habe ich noch nicht, aber als zu sagen, ich bin einsam. Ja. Das stellt dein Gegenüber auch gleich in diese Verpflichtung, oh, jetzt muss ich mich kümmern. Und das kann man auch gut überdecken.
Wir vom Radio, wir versuchen uns zu kümmern. Und wenn wir jetzt irgendwie etwas Gutes tun können, dann vielleicht durchs Radio, in die Küche, ins Wohnzimmer, die Menschen in den Arm zu nehmen, die sich gerade einsam fühlen. Deutschlandfunk Kultur mit der Journalistin, Moderatorin, Autorin Bärbel Schäfer. Bärbel, was hätte sich Steffi Graf von dir abgucken können auf dem Tennisplatz?
meinen Aufschlag und mein Sprint ans Netz und eine schöne Vorhand-Cross.
Also ich bringe den Vergleich, du hast es vorhin schon gesagt, du hast Tennis an die Hauswand oder im Hinterhaus an die Hauswand gespielt. Steffi Graf ist Jahrgang 69, also so gute 5 Jahre jünger als du, absoluter Tennis-Weltstar. Und du warst wirklich eine sehr gute Tennisspielerin, richtig?
Ja, ja, ja. Ich habe das sehr geliebt in Vereinen in Bremen und dann mit einem tollen Austauschangebot damals vom Bremer Tennisverband mit Highschool zusammen. Und dann hätte das auch weitergehen können, aber dann hat mein Vater gesagt, also so viel Duschkabinen kann ich leider nicht verticken. Der Ostfriese wechselt nicht so häufig seine Duschwand. Komm jetzt mal zurück. Also irgendwann muss man sich ja entscheiden und ohne Support von Familie. Und das heißt eben auch finanzielle Unterstützung. Ich hätte dann in Amerika vielleicht für ein College spielen können. Es war dann auch gut. Also
wie
für mich war es auch irgendwann auch redundant, rumreisen, Tennisplatz trainieren. Ich dachte, da muss doch vielleicht noch ein bisschen mehr sein im Leben. Und das Talent von Steffi Graf hatte ich natürlich nicht.
Aber wie erinnerst du denn diese Zeit, 1980, 81 Highschool in den USA, eben dieses Tennisstipendium, das dann eben nicht ausgereicht hat, wenn nicht aus dem Elternhaus noch genügend oder richtig viel Support kommen kann. War das so richtig harter Drill, den du da erlebt hast? Also ist es so, wie ich es mir vorstelle, dass da so ein Trainer steht und du schwitzenderweise mit so einem Stirnband und dann hämmerst du den Ball von einer Seite zur anderen.
Richtig.
Immer wieder.
Ganz genau, mit so einem Björn Borg-Stirnmann. Ja, aber wir waren natürlich ein Team. Es war Highschool-Sport und danach wäre es dann wahrscheinlich auch noch individueller geworden. Es gab Turniere, die man gespielt und mal gewonnen und mal verloren hat. Das ist ja das Schöne am Tennis. Man lernt auch das Scheitern und kann die Fehler dann bei sich suchen und nicht beim Gegenwind oder bei der Beseitung. Und es war eine sehr lebendige Zeit. Ich hatte dummerweise gedacht, ich hätte NY in das Formular eingetragen für New York, weil ich so ein Fan der Ostküste bin. Das Institut des Austausches hat aber ND gelesen und ich bin dann in North Dakota gelandet.
Herzlichen Glückwunsch.
So groß wie Deutschland mit der Einwohnerzahl von Bremen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz viel Tumbleweed, ganz viel indigene Völker, ganz viel... eigentlich gar nichts. Endlose Highways. Aber ich habe ein so junges, cooles Paar da gewohnt und wir sind heute noch befreundet und auch mit den Kindern befreundet und den Enkelkindern. Also es ist richtig ein Honigtopf an Freundschaft gewesen. Aber ansonsten wusste dann natürlich keiner, dass Deutschland damals noch eine Mauer hatte. Alle wussten immer nur, ey, Autobahn, da kannst du ja ganz schnell fahren.
Ausfahrt, sagen die Amerikaner. Can you please say Ausfahrt? It's so funny if you say that. Ich frage mich, Bärbel, diese sportliche Zielstrebigkeit, ne? Hat die dich zu dieser erfolgreichen Businessfrau gemacht, zu dieser erfolgreichen Unternehmerin vor und hinter der Kamera?
Ich glaube schon, dass Sport hilft, auch mal zu beißen, aufzustehen, wenn du verloren hast, Fehler zu analysieren, weiterzumachen und sagen, ach, dann ändere ich ein bisschen was an der Griffhaltung oder an der Besetzung meines Teams oder an den Nuancen im Ablauf in einer Sendung. Etwas durchhalten, arbeiten, wenn andere auch mal frei haben. Es fällt mir auch heute noch schwer, mich zu entspannen, weil du natürlich dann auch immer in einem Training bist. Oder mal gar nichts zu machen, also stundenlang auf der Couch liegen und irgendwelche Serien chillen, ist nicht meine Freizeitaktivität. Aber ich glaube schon, dass es hilft, Teamerfahrung zu sammeln und sich einem Wettbewerb und unternehmerische Tätigkeit ist ja auch ein Wettbewerb. Mhm. Wenn man sendet und Quoten hat, ist man auch im Wettbewerb. Und das waren wir ja in den 90er Jahren mit dem Daily Talk, das waren wir auch die Jahre davor beim WDR mit den Talkshows davor. Es ist ein Wettbewerb.
Mhm. Achtung, jetzt kommt's, ne? Die Talk Queen der 90er ist ja zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sehe ich das richtig, dass du das eben geworden bist, diese Talk Queen, weil du fleißig warst? Oder hat man dir schon ziemlich früh gesagt, liebe Bärbel Schäfer, du stellst so talentiert Fragen, dass wir das 5 Tage die Woche machen können, eine Stunde lang?
Ja. Also ich glaube, Fleiß bringen auch viele andere mit. Ich hatte schon die Erfahrung des Vorabendprogramms der ARD, einer WDR-Talkshow über viele Jahre, auch live. Und da kann ja immer alles Mögliche passieren. Ich bin zu einem Casting gegangen, weil unsere WG irgendwie keine Kohle mehr hatte und die gesagt haben, kannst du nicht irgendwas machen? Ich habe dieses Casting gewonnen und war nach einer regionalen Popularität plötzlich bundesweit bekannt.
Und dann habt ihr euch die Bude gekauft.
Ja, nein. Ja, das wäre schön gewesen. Oh Gott. Die war viel zu weit draußen im Wald. Da hatte ich andauernd Angst, wenn ich nach Hause kam.
Ja, und dann hat sich plötzlich die ganze Nation gekannt.
Ja, das war schrecklich. Also heute wollen ja viele Fame, aber mich hat überhaupt gar keiner darauf vorbereitet. Und das war verstörend. Plötzlich bundesweit bekannt zu sein. Das hat natürlich alles andere auch so eingeschränkt, wenn beobachtet wird, was du im Supermarkt einkaufst oder mit wem du im Parkhaus knutscht oder welche Themen man macht. Das war schon sehr aufregend.
Du hast im Parkhaus geknutscht?
Ja, nicht nur da.
Das Schöne ist, diese Talk-Erlebnisse haben dich zu dem geführt, was du heute machst. Also du machst im Radio, das, was wir jetzt gerade machen, den HR3 Sonntagstalk. Und gerade hast du mit einem neuen eigenen Projekt gestartet, und zwar mit einem Büchertalk. Den gibt's als Podcast und als YouTube-Format. In einer Zeit, Bärbel, wo viele die Bücher schon abschreiben. Ja. Woher nimmst du diesen Mut?
Ich halte das für einen Fehler, weil es gibt einen unglaublichen Markt, auch wieder an jungen und jüngeren Lesern. Lesen ist das, was du immer machen kannst, egal in welcher Verfassung du bist. Es kann dir Wissen vermitteln, es kann deine Hirnfenster öffnen und kann das mal richtig durchpusten. Es kann dich fühlen, weinen, lachen lassen. Auf jeden Fall geht man immer klüger raus, als man nach dem ersten Buchseiten reingegangen ist, eingetaucht ist. Und wir haben mit Book Deluxe gedacht, alle Kulturformate werden gestrichen. Wir müssen irgendwas tun. Ich moderiere ja schon lange auch auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. Und die Leidenschaft fürs Buch ist einfach da. Und wir geben Autoren und Autorinnen einen Raum, 30 Minuten. Das ist ja schon mal eine ganze Zeit, um ein Thema zu platzieren, um einen Roman, ein Krimi, ein Sachbuch in den Raum zu stellen. Und heute oder gestern ist Nele Neuhaus, Krimi-Autorin, Bestseller, Krimi-Autorin international dabei, Sebastian Fitzek, aber eben auch Dr. Zokos und Sophie Passmann.
Also, ja. Das klingt so, als würden zwei Seelen in deiner Brust schlagen, Talk und Bücher, ist das so?
Ja, es ist beides, aber am Ende ist es immer das Gespräch. Also ich glaube, das ist der rote Faden, der sich durch mein berufliches Leben zieht. Und man muss einfach auch nochmal sagen, in den Jahren, als ich beim WDR moderiert habe, gab es in der Generation von Amelie Fried, Giovanni Di Lorenzo, Michael Steinbrecher, Günther Jauch, wir hatten alle Talkshows in den dritten der ARD. Das war sozusagen eine Art Moderatorenschmiede, wo man sich ausprobieren konnte in einem einstündigen Talk. Das war eine fantastische Basis. Solche Formate stellen die Sender heute für junge Moderatoren und Moderatorinnen gar nicht mehr zur Verfügung. Deswegen war ich vorbereitet auf RTL und 3 oder 4 Produktionen am Tag. Also es waren ja Jahre, wo ich eigentlich kein Tageslicht gesehen habe. Und Bücher waren immer mein Begleiter. Das waren immer meine Herzensfreunde und auch so heimliche Verbündete.
Also bist du in diese Daily Talk-Schiene eher so reingeschlittert und hast die gar nicht geplant?
Ja, das kann man so sagen. Das Thema war damals, ich glaube, Harald Juncker hatte, glaube ich, eine Affäre mit irgendeiner sehr jungen Frau. Und das war auf der Bild-Zeitung. Die habe ich mir hinten unter die Bluse geschoben und dann in der Sendung rausgeholt und über das Thema gesprochen. Und das fanden die wohl irgendwie ganz gut, mit der Eigeninitiative noch was Eigenes mit einzubringen. Ich glaube, es ist wichtig, keine Scheu zu haben, Fragen zu stellen. Das müssen journalistische Kollegen heute machen, auch gegenüber Politikern, die oft alle Mediencoachings haben. Wir kennen Länder wie die Türkei, wo Journalisten gar nicht mehr frei arbeiten können. Das sind politische Journalisten. Das ist ja jetzt nicht unser beider Kerngeschäft. Aber ich glaube, Fragen zu stellen, auch etwas zu hinterfragen, ist unglaublich wichtig. Und es gibt große Tendenzen, gerade auch von der AfD. In Amerika sehen wir das auch, Menschen, die Fragen stellen, abzugrenzen, einzuschüchtern, klein zu halten, an den Rand zu drängen. Und dagegen müssen wir uns als Journalisten und als Journalistinnen natürlich immer, egal auf welcher Ebene, wehren.
Die W-Fragen, diese unabhängigen, also diese offenen Fragen, ohne eine Tendenz vorzugeben. Wie oft packst du dich da selber an die Nase? Also ich frage mich das ja in Vorbereitung von Gesprächsrunden selbst ganz häufig. Habe ich eine Tendenz? Hört man zu sehr raus, woran ich glaube? Bin ich neutral? Geht's dir auch so?
Ja, manchmal gehört aber auch zu meinem Konzept, dass auch meine Meinung mit durchscheint. Und dann gibt es vielleicht manchmal Reibung und daraus entsteht ja auch etwas. Daraus kann ich ja auch einen Schlüssel nutzen, um mein Gegenüber vielleicht einen neuen Aspekt zu erhalten, zu sagen, also ich würde mich vielleicht so und so verhalten, warum machen Sie es anders? Dann bist du am Ende auch bei deiner W-Frage, aber kannst vielleicht noch was mit einbringen. Aber natürlich ist es wichtig, wenn man sich einem Thema stellt, erstmal offen zu sein. Wir haben alle eine Haltung, eine Schublade gegenüber Menschen und diese Schublade muss ja nicht immer bedient werden. Hinter so vielen Fassaden und Lebenswegen stehen so viele Antworten und Fragen. Und wenn ich eine Schublade habe, dann verbaue ich mir diese Offenheit. Das versuche ich mir eigentlich immer offen zu halten, wenn ich in ein Interview gehe.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist die Moderatorin, Journalistin, Autorin Bärbel Schäfer. Bärbel, ein Buch, das dir sehr am Herzen liegt, heißt Meine Nachmittage mit Eva, Überleben nach Auschwitz, das du geschrieben hast. Was hast du an diesen Nachmittagen mit Eva gelernt?
Ich habe gelernt, wie man die Arme ausbreitet und sich nach Liebe sehnt und diese Liebe nicht mehr findet, weil die in Gaskammern vernichtet wurde. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn man gedemütigt wird und dann im Land der Täter neu anfängt. Ich habe gelernt, wie man 40, 50 Jahre schweigen kann und dann mit enormer Kraft noch mit Ende 80, Anfang 90 in Schulklassen geht und über Antisemitismus und über die Anfänge spricht. Und ich habe gelernt, dass wir eigentlich immer die Opfer, aber wenig die Täter gefragt haben. Wie hat das eigentlich damals angefangen? Warum habt ihr diese Partei gewählt? Und das hat fast schon wieder einen Bezug zur heutigen Aktualität zu sagen, warum wendest du dich einer rechtspopulistischen Partei zu?
Was in Israel im Nahostkonflikt passiert gerade, Bärbel, ist das eine, wie die Welt sich dazu positioniert, ist das andere. Aber dass Jüdinnen und Juden sich in Deutschland gerade ganz häufig immer unsicherer, gefährdet fühlen. Wie kann das unserem Land passieren?
Ja, ich glaube, das liegt eben daran, dass wir Gelder für politische Bildung streichen, dass wir denken, ach, das ist so viele Jahrzehnte her, das habe ich jetzt auch schon dreimal gehört, dass wir nachlässig geworden sind und dass wir nicht merken, dass dieses Gift sich immer weiter ausbreitet, dass es noch da ist, dass es noch einen Kern hatte und dass es jetzt wieder Zweige treibt, die so erschreckend sind für uns Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass Kinder Angst haben, mit Maccabi-Jacken, Kappen, Taschen irgendwie an ihre Sportvereine zu gehen, dass jüdische Kindergärten, Schulen sowieso schon lange bewacht werden, ist ja ein Skandal. Aber dass man sein Mailfach nicht aufmachen kann, weil da Hass und Dreck und Antisemitismus einfach ungefiltert reingegeben wird. All diese Dinge waren für mich jetzt nicht neu, aber in diesem Ausmaß an Universitäten, an so vielen Orten, aus so vielen Ecken, von rechts, von links, das ist schon enorm heftig und das hat eine neue und eine andere Dimension und das ist sehr besorgniserregend in den Gemeinden.
Dein Mann, Michael Friedmann, ist Jude, du bist dem Judentum beigetreten, ja, lebt in einer jüdischen Familie, jüdischen Gemeinschaft. Wie besprecht ihr das zu Hause? Also wie ist eure Stimmung? Hat die ganz viel Moll oder findet da noch Dur statt in dieser Zeit?
Nein, die hat auch ganz viel Wut, die hat ganz viel Offenheit. Also mein Mann ist ja jemand, der sich dazu an vielen, vielen Orten geäußert hat. Die haben mit dem Pen Berlin ganz viele Veranstaltungen gemacht mit anderen Autoren. Aber es reicht eben nicht, wenn wir das in der Familie diskutieren, so wie alle anderen jüdischen Familien auch. Es geht nach einem islamistischen Terrorangriff eigentlich darum, wollen wir unsere Demokratie schützen? Was machen wir dafür? Wir sind alle noch viel zu gemütlich. Wir sind vielleicht die Ersten, die jetzt getroffen werden, aber danach trifft es vielleicht die LGBTQ-Community. Wir sehen das jetzt in Russland, da will Putin gegen vorgehen. Es zieht dann Kreise und man kann nicht nur sagen, es betrifft Juden und Jüdinnen, es betrifft uns alle. Und Israel ist jetzt nicht mein Land, in dem ich wähle, aber ich sehe natürlich, dass es sich gegen eine islamistische Terrororganisation versucht zu wehren. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier als Demokraten dann auch solidarisch sind, genauso wie für die Frauen im Iran oder in Kurdistan oder die Frauen in Afghanistan. Das sind auch islamistische Terrorgruppen und wir sehen, wie dunkel diese Länder sind und Menschen können ihre Talente, ihre Liebe, ihr Leben überhaupt nicht frei leben. Und ich möchte in so einem Land nicht leben.
Das sagt Bärbel Schäfer. Ihr Buch heißt Eine Herde, Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Bärbel, wie hat sich dein Blick aufs Leben denn verändert in diesem Jahr mit den Schafen, mit dem Schäfer auf der Weide und wieder zurück ins Heute?
Also rausgehen, das Handy mal liegen lassen, den Laptop zuklappen, den Regen aufs Gesicht prasseln lassen, draußen sein, sich dreckig machen, mit anpacken, das ist auch schon ganz gut, sich physisch zu spüren, die Jahreszeiten zu spüren. Das machen ja ganz viele beim Wandern, beim Mountainbiken, beim Joggen. Aber das können wir, glaube ich, nicht genug haben. Und wenn Eltern auf der Couch sitzen mit dem Laptop, dann lernen die Kinder auch nichts über Fledermäuse, über Insekten. Die bestaunen vielleicht nicht mal einen Maulwurfshügel. Und ich kann jetzt auf jeden Fall wieder eine Distel vom Löwenzahn unterscheiden, nachdem ich kilometerweit Äcker mit dem Distelstecher bearbeitet habe. Weil die machen die Wolle kaputt, die Disteln.
Bärbel Schäfer, herzlichen Dank. Alles Gute.
Ich danke dir, lieber Marco.